Jetzt kommt deine Gesundheit. Der Gesundheitspodcast aus dem Klinikum Esslingen.
Hallo zusammen, ich darf Sie alle ganz, ganz herzlich wieder begrüßen zu unserem 12. Podcast des Klinikums Esslingen, Deine Gesundheit. Und heute habe ich eine liebe Kollegin zu Gast, nämlich Frau Dr. Ulrike Worter-Weiß. Sie ist bei uns am Klinikum leitende Geriaterin und das wird auch heute unser Thema sein. Weil wir uns jetzt schon lange kennen, nicht wundern, wir sagen du zueinander. Hallo liebe Ulrike.
Hallo liebe Anja.
Schön, dass du heute da bist. Das Thema alt werden, älter werden beschäftigt, glaube ich, jeden von uns. Und viele Industrien sind auch damit beschäftigt. Die Cremes, die uns da helfen, den Prozess zu verlangsamen und vieles andere mehr, zeugen davon. Also das Thema Altern, Altwerden und alles, was damit zusammenhängt, ist, glaube ich, schon ein großes Thema in der Gesellschaft. Oder wie nimmst du das als Geriaterin wahr?
Ja, das nehme ich im Grunde genauso wahr. Ich habe interessanterweise, glaube ich, gestern im Fernsehen eine Werbung gesehen von einer Mit-20-Jährigen, von einer Creme, einer Hautcreme, weil wir jetzt gerade bei dem Thema sind, die sozusagen vorbeugen soll, dass man eine Falte bekommt. Ja, also es ist sozusagen, geht in die immer jüngeren Bereiche rein, aber ja, im Grunde schon, wenn man sich so die Werbung in den Zeitungen, im Fernsehen oder sonst wo anguckt, dann sind natürlich ist viel Werbung mit Hilfsmitteln, die den Alltag erleichtern sollen. Ja, also es ist, im Prinzip geht es querbeet durch alle Störungen, die man im Alter quasi so haben kann. Ja. Das ist schon richtig, ja.
Vielleicht einfach mal ganz kurz noch zu dir, damit die Hörerinnen und Hörer dich auch ein bisschen kennenlernen. Du bist hier am Klinikum Esslingen, schon lange tätig. Kannst du ein bisschen erzählen, wie du in deinem Berufsweg zum Thema Geriatrie gekommen bist?
Ja, ich bin im Grunde durch Zufall dort gelandet. Also ich habe mein Medizinstudium gemacht, ich habe eine internistische Ausbildung gemacht. Dann kam so das Übliche, was wir halt dann so haben. Es kam dann ein Kind und noch ein Kind. Und ich bin nach dem zweiten Kind quasi nicht mehr mit Vollzeitstelle wieder eingestiegen, sondern ich habe im Robert-Bosch-Krankenhaus meine Ausbildung gemacht und habe dann dort die erste 50%-Stelle, die es damals überhaupt gab an diesem Haus, angetreten. Und die war an der Geriatrie. So, und dann bin ich quasi, habe ich gedacht, die nehme ich und bin dann sozusagen in der Geriatrie gelandet und muss im Nachhinein sagen, welch Glück, weil das ist genau da, wo ich mich sozusagen zu Hause fühle. Also es war ein Zufall im Grunde. Aber manchmal ist es dann halt die Vorsehung oder wie auch immer man das nennen möchte, aber das ist genau das, wo ich heute sagen würde, da passe ich hin. Das ist meine Nische sozusagen beruflich und ich würde auch im Nachhinein nichts anderes mehr machen wollen.
Schön, das ist doch schon mal wunderbar. Du hast dann auch noch die Ausbildung gemacht, den Facharzt sozusagen für
die Zusatzbezeichnung.
Ja. Für Geriatrie. Was ist denn das, was dich jetzt sagen lässt, Mensch, das ist meine Nische, da bin ich zu Hause, das ist das Themengebiet, das mir am meisten entspricht?
Also ich habe ja eine Internistenausbildung gemacht. Also fachlich betrachtet ist es so, dass man im Grunde einen Facharzt braucht, jetzt mal egal aus welchem Fachgebiet, also Neurologie, innere Medizin, was auch immer. Und die Geriatrie ist ja nur eine, also in Anführungsstrichen eine Zusatzbezeichnung, die man in 18 Monaten erwerben kann. Was mich fasziniert an dem Bereich ist zum einen, dass es ein Gebiet ist, was eher interdisziplinär ist, das heißt also, die Patienten, die wir haben, haben Erkrankungen aus allen Fachbereichen, also sei es jetzt Innere, Neurologie, Chirurgie, was auch immer. Und der Ansatz in der Geriatrie ist eher, sage ich jetzt mal, ein etwas anderer Ansatz, als wir den in anderen Fachbereichen haben. Er ist ganzheitlich und da geht es jetzt nicht immer darum, dass man alles heilt, sondern es geht letztendlich darum, dass wir gucken, welche Ressource hat der Patient, was kann er an persönlichen Fertigkeiten, Fähigkeiten wieder erlangen und vielleicht in sein gewohntes Umfeld wieder zurückzukommen. Also das ist jetzt nicht wie der Herzinfarkt, sage ich jetzt mal. Man macht einen Herzkatheter, setzt einen Stent oder operiert und dann funktioniert wieder alles gut, sondern man betrachtet tatsächlich den Patient einfach von einer anderen Seite. Und das ist das, was mich eigentlich fasziniert, weil ich glaube, dass man in einer immer älter werdenden Gesellschaft da auch wirklich gefordert ist. Und jeder möchte gerne so lange wie möglich zu Hause bleiben und da macht's eben, da spielen eben andere Faktoren eine Rolle. Ja, also nicht immer, dass alles wieder super wird, gesundheitlich betrachtet, sondern dass man eben lange selbstbestimmt leben kann. Ich glaube, das ist das, was man so im Vordergrund stehen hat.
Und wenn man jetzt das Thema nochmal anschaut, Geriatrie, gibt es da sowas, wie du das beschreiben würdest? Welche Menschen sind das? Gibt es da eine Altersgruppe, wo man sagen kann, ab da ist man Geriatrie-Patient, Patientin oder ist das nicht das reine Alter?
Also es ist natürlich nicht immer das reine Alter. Also ich sage, wenn ich es Patienten erkläre, sage ich immer, meine Patienten sind zwischen 60 und 110. Ja, das sind aber natürlich, das ist eine Riesenspanne. Aber ich glaube, jeder, der sich so in seinem Umfeld mal umguckt, wird Menschen, die vielleicht 60, 65 sind, erleben, die schon stark eingeschränkt sind durch viele verschiedene Erkrankungen. Aber er wird genauso 80, 85-Jährige finden, die noch super fit sind. Ja, aber man muss sagen, mit steigendem Lebensalter nimmt natürlich auch die Anfälligkeit für Erkrankungen zu. Aber auch zum Beispiel bei Menschen, die vielleicht mit 85 durchaus noch fit sind, können durch eine schwere Erkrankung, wie zum Beispiel eine Schenkelhalsfraktur, durchaus schon eine erhebliche Einbuße der Selbsthilfefähigkeit erleiden. Und diese Anfälligkeit, ja diese Vulnerabilität, so nennt man das im Fachlichen, die nimmt natürlich mit steigendem Lebensalter zu. Und deswegen ist natürlich die Spanne auch groß. Und ich bin natürlich, freue mich immer, wenn ich Patienten im Krankenhaus dann mal habe, die 95 und älter sind und tatsächlich wirklich noch sehr fit sind oder fit waren, sehr selbstbestimmt waren bis zu dem Zeitpunkt. Aber wie gesagt, die Spanne ist schon, die kann man nicht so gut definieren. Aber Geriatrie würde man, glaube ich, sagen, so 65, 70, 75 plus. Aber wie gesagt, da gibt es jetzt nicht so die absolute Regel, würde ich es mal so nennen.
Wenn man jetzt ins Krankenhaus kommt, als älterer Mensch, vielleicht auch schon mit der ein oder anderen Vorerkrankung, vielleicht könntest du uns mal mit auf den Weg nehmen, was Geriatrie dann hier leistet, mit diesem Ansatz, den du genannt hast, diesen ganzheitlicheren Blick auf den Menschen. Wenn jetzt jemand mit einer Oberschenkelhalsfraktur kommt, wenn wir vielleicht bei dem Beispiel bleiben wollen, was passiert dann?
Also ich glaube, die Oberschenkelhalsfraktur ist natürlich eine der häufigsten und sicherlich auch eine der schwersten Verletzungen, die man sozusagen mit steigendem Lebensalter erleiden kann. Ja, also bei uns läuft so, in der Notaufnahme kriegt jeder Patient, der über 70 ist, ein sogenanntes Screening, ein geriatrisches Screening. Und das heißt, man stellt da erstmal fest, gab es vor diesem Sturzereignis schon Einschränkungen, also Einschränkungen hinsichtlich Kognition, Einschränkungen oder häufige Krankenhausaufenthalte in den letzten 12 Monaten oder schon vorbestehende Hilfebedürftigkeit, jetzt beispielsweise bei der Körperpflege. Oder es ist ein Patient, der sehr viele Medikamente schon im Vorfeld genommen hat. Also das sind so Auffälligkeiten, die einfach da routinemäßig abgefragt werden. Da wird dann sozusagen ein Score erhoben. Und wenn man dort eine oder zwei Fragen oder mehr mit Ja beantworten würde, dann kriege ich quasi über die Notaufnahme eine Mail, wo ich dann schon mal sehe, da ist der Patient gekommen. Und ich kann dann aber auch sehen, mit welchem Problem er gekommen ist und ob es zum Beispiel ein Patient ist, der stationär bleibt. Wenn wir jetzt mal das Beispiel der Schenkelhalsfraktur nehmen, dann wird das ja heutzutage schon versucht, relativ zügig operativ zu versorgen. Das heißt, je nach Tageszeit oder auch Wochenendzeit gehen die Patienten häufig sogar direkt aus der Notaufnahme schon in den OP. Einfach, weil das ist die Maßgabe, ist natürlich, Patienten mit diesen Frakturen innerhalb der ersten 24 Stunden zu versorgen. Was natürlich auch gut ist, weil längere Wartezeiten einfach wieder andere Probleme erzeugen. So, und wenn der Patient dann sozusagen operativ versorgt ist, möglichst natürlich mit einer Versorgung, die auch eine volle Belastung des gebrochenen Beines voraussetzt, dann haben wir im Haus hier eine sogenannte geriatrische Frühkomplexbehandlung. Das ist sozusagen eine Art Frühreha, die dann in einem multiprofessionellen Team sozusagen oder mit einem multiprofessionellen Team durchgeführt wird. Und natürlich gucken wir, also ich rede jetzt immer von wir, weil wir als Team uns natürlich verstehen, wo kam der Patient her, wie war sein bisheriger Versorgungsstatus, was ist realistisch auch zu erreichen mit Therapie. Und so begleiten wir ihn sozusagen dann durch den Aufenthalt, ja, mit allem, was dazugehört. Also Diagnostik, Medikamente. Wir beobachten natürlich, wie unsere therapeutischen Dinge anschlagen. Aber wir kontrollieren natürlich auch die Medikation, die der Patient mitbringt, ja, weil das ist natürlich kann man jetzt schlecht in ein paar Sätze packen, aber es ist natürlich bei einem älteren Patienten mit vielen Erkrankungen ein sehr komplexes Thema.
Ja, hört sich so an, sehr komplex, auch sehr notwendig, dass verschiedene Bereiche zusammenarbeiten von Medizin, ich glaube Pflege und auch Therapieabteilung. Ist das was, was die über die Geriatrie dann koordiniert wird?
Genau, also im Endeffekt ist es so, ich sehe, dass dieser Patient kommt. Ich sehe, dass er operiert wurde und wie er auch belasten darf und gucke mir den Patienten natürlich auch an, weil es ist natürlich nicht Patient gleich Patient, das muss man auch sagen. Ne? Also es gibt natürlich Patienten, die zum Beispiel mit einer weit fortgeschrittenen demenziellen Erkrankung kommen. Das ist natürlich was völlig anderes, auch was jetzt therapeutische Ressourcen betrifft oder überhaupt körperliche Ressourcen betrifft. Da muss man anders vorgehen, als wenn man jetzt einen Patienten hat, der zum Beispiel aus dem häuslichen Umfeld kommt, der vorher noch das Haus regelmäßig verlassen hat, der vielleicht rollatormobil war. Ja, das muss man natürlich genau anschauen. Und dann, klar, dann schalte ich natürlich alle therapeutischen Fraktionen, nenne ich es jetzt mal, ein. Die Pflege wird informiert, der Sozialdienst wird eingeschaltet. Also man braucht alle Bereiche dabei. Und wir haben natürlich wöchentliche Teamsitzungen, in denen wir einfach den Fortschritt des Patienten auch besprechen, gucken, wo die Probleme liegen. Also all diese Dinge ist dann schon einfach eine Teamsache, ja. Und wir haben natürlich auf der Station, wo wir das jetzt überwiegend machen, gerade im chirurgischen Bereich, auch Schwestern, die oder Pflegekräfte, die eine spezielle Ausbildung haben im geriatrischen Bereich. Also das gibt es für alle Berufsgruppen im Grunde und das macht schon Sinn. Also das ist quasi ein wirklich aus meiner Sicht gut funktionierendes Miteinander.
Wenn das so ein ganzheitlicher Ansatz ist und man sich auch darum kümmert, Lebensqualität mit im Vordergrund zu haben, welche Rolle spielen da Angehörige? Wie sind die eingebunden?
Naja, das Problem ist natürlich in unserer älter werdenden Gesellschaft leider auch, dass es viele Patienten gibt, die gar keine Angehörigen haben. Das ist mal das eine. Oder Angehörige haben, die weit weg sind. Es sind natürlich unterschiedliche Dinge. Ne? Also wenn wir jetzt ein älteres Ehepaar, sage ich mal, haben, dann muss man natürlich gucken, wird das zu Hause wieder so funktionieren? Brauchen wir vielleicht auch noch eine Reha im Anschluss an das Krankenhaus? Und wenn es zu Hause funktionieren soll, braucht es verschiedene Hilfsmittel, die vielleicht die häusliche Versorgung überhaupt erstmal ermöglichen. Das sind Dinge, die muss man natürlich frühzeitig besprechen, weil mein Spruch ist immer, Entlassplanung beginnt mit Aufnahme. Also man muss das frühzeitig auf den Weg bringen. Aber ja, schwieriger sind für uns natürlich die Patienten, die überhaupt niemanden haben oder die Angehörige haben, die weit weg wohnen, weil die häufig auch nicht immer, also zumindest so vom Eindruck her, nicht immer so ganz genau wissen, wie es tatsächlich zu Hause noch gelaufen ist, weil es ist ja klar, viele arbeiten Vollzeit, die Kontakte sind häufig telefonisch, ja, man besucht vielleicht die Eltern nicht so häufig im Jahr, weil es einfach gar nicht geht. Also da muss man dann halt zum Teil sehr viel telefonieren und ja, also man findet für viele Menschen eine Lösung, aber wir haben natürlich auch immer wieder mal Patienten ohne jegliche Versorgungsmöglichkeit daheim, die dann zum Schluss eben doch in eine Kurzzeitpflege oder eine Pflegeheimversorgung brauchen.
Vielleicht einen kleinen Mini-Blick in die Zukunft. Wir haben im Moment gerade einen Neubau am Start, ein neues Gebäude wird errichtet und da wird es eine ganze Station geben jetzt, eine Geriatriestation. Was ist denn da der Vorteil?
Na, der Vorteil ist natürlich, wenn ich das jetzt heute betrachte, heute haben wir Patienten, die auch zum Beispiel in dieser Frühreha sind, die auf verschiedenen Stationen liegen. Wenn wir das natürlich nachher mehr bündeln können auf einer Station, hat das natürlich zum einen für die, ich sag mal, für alle beteiligten Berufsgruppen größere Vorteile, weil die Wegezeiten kurz sind, weil man auch tatsächlich auf so einer Station auch die Tagesabläufe natürlich ein bisschen anders gestalten kann. Also man kann auch vielleicht, wie das in anderen Einrichtungen ist, Gruppenangebote machen. Und was natürlich für mich wichtig ist, ist, dass die räumliche Umgebung natürlich besser wird. Wir haben heute natürlich in dem Haupthaus eher so ein bisschen, ich sage jetzt mal, veraltete Baustrukturen mit zum Teil fehlenden Nasszellen im Zimmer. Und zukünftig haben wir das dann im Zimmer. Und das finde ich schon einen unheimlichen qualitativen Gewinn. Und ich denke, das ist auch für die Pflege selber einfacher. Aber ich denke, man kann auf so einer Station dann tatsächlich einfach vielleicht auch gucken, dass man eine gewisse Tagesstruktur dort reinbringt. Also das hoffe ich jetzt zumindest und von daher freue ich mich schon auf den Neubau und bin schon ganz gespannt, ja.
Ja, freuen wir uns, glaube ich, alle drauf. Nächstes Jahr im Mai wird es soweit sein. Ich möchte noch mal ein bisschen auf den Anfang von unserem Gespräch zurückkommen und das Thema älter werden vom Beginn betrachten. Gibt es irgendwas, was man sagen könnte, was dazu beiträgt, in jüngeren Jahren schon, was man tun kann, was man selber tun kann, um für das Alter und für die unter Umständen kommenden Gebrechen gut gerüstet zu sein? So, was würdest du den Zuhörerinnen und Zuhörern raten, auf was sie so achten sollen?
Naja, vielleicht muss man vorab einfach mal sagen, Altern ist ja ein natürlicher Prozess. Also das heißt, es ist ja nichts, was ich jetzt irgendwie mal so an die Seite drücken kann. Also jede Funktion, sei es jetzt die Nervenleitgeschwindigkeit, sei es Organfunktionen, ist es ein natürlicher Prozess, dass die Leistungsfähigkeit, sagen wir es mal so, abnimmt. Aber ich denke, was wichtig ist, ist, dass man in Bewegung bleibt, dass man sich kognitiv fordert, also nicht nur den Fernseher benutzt, sondern halt tatsächlich auch das berühmte Lesen oder auch vielleicht mal Rätseln, in Gemeinschaft Spiele machen. Also ich glaube, das ist die eine Seite, also die körperliche Aktivität, weil körperliche Aktivität ist natürlich etwas, im Alter nimmt die Muskulatur auch normal ab, also auch das sind normale Prozesse, die Knochendichte verändert sich und wenn ich körperlich aktiv bleibe, also mit einer guten Kombination aus Kraft, Ausdauer, Training, natürlich jetzt nicht übertrieben, aber halt einfach so etwas regelmäßig machen, weiß man, dass der Abbauprozess einfach, ich sage jetzt mal, weiter hinausgezögert wird, weil man muss einfach bedenken, wenn die körperliche Leistungsfähigkeit, also Kraft abnimmt, die Knochendichte abnimmt, dann ist man natürlich bei einem Sturz anders gefährdet, als wenn man jetzt körperlich aktiver ist und in Bewegung bleibt. Das ist mal das eine. Kognitives Training, also jetzt nicht im Sinne von irgendwo hingehen, sondern einfach sich kognitiv immer wieder neu fordern, mit anderen Menschen zusammenkommen, aus der Einsamkeit herauskommen, ist etwas, was auch die kognitiven Fähigkeiten sicherlich auf Dauer erhalten kann. Es schützt einen natürlich letztendlich nicht davor, beziehungsweise man weiß nicht, wer natürlich zum Schluss eine demenzielle Erkrankung bekommt und wer nicht. Ja, also da ist man ja auch nicht vor geschützt. Das wissen wir ja auch von vielen Beispielen in der Gesellschaft. Aber das ist ein Thema. Und natürlich eine gesunde Ernährung. Also eine ausgewogene, gute Ernährung ist ein wichtiges Thema im Alter, weil wir erleben natürlich schon, und da gibt es auch genug Untersuchungen, dass beispielsweise ins Krankenhaus viele Menschen gerade im Alter mit einer Mangelernährung schon kommen. Mhm. Und das hat natürlich auch Gründe des Älterwerdens. Ja, also nehmen wir den Zahnstatus, die Einsamkeit, das Einkaufen. Also viele Dinge, die im Alltag nicht mehr funktionieren.
Wo man dann gar nicht mehr selber so beurteilen kann, wie viel man noch braucht. Viele trinken ja auch zu wenig.
Ja, das sind eben auch natürliche Prozesse. Ne? Also das Durstgefühl nimmt ab, ja, der Hunger nimmt ab. Dann ist es natürlich so, es ist natürlich auch manchmal vielleicht ein finanzielles Problem. Also nicht jeder kann da einkaufen gehen und ausgeben, was er möchte, wenn er es nicht hat. Aber deswegen frage ich zum Beispiel auch viele Menschen, wie oft verlassen sie ihre Wohnung noch? Also man ist wirklich manchmal erschrocken, wie viele es gibt, die nicht mehr rausgehen, also die ihre Wohnung schon lange nicht mehr verlassen haben.
Und da reden wir nicht von Tagen, sondern
also die letzte Patientin, die ich jetzt hatte, die war die letzten 2 Jahre nicht mehr vor der Tür. Ja, und das ist etwas, was man irgendwie sich nicht vorstellt, wenn man so normal lebt wie wir jetzt, ja, dass es Menschen gibt, die ihre Wohnung gar nicht mehr verlassen, sei es jetzt Corona-bedingt, klar, aber Corona ist ja dann nur so ein bisschen der erste Trigger gewesen, aber man muss bedenken, ich sage immer, Muskulatur, die nicht gebraucht wird, baut sich ab. Das heißt, wenn ich nicht rausgehe und nicht meine Muskulatur nicht in Bewegung halte, dann geht die zurück. Ja, und dann ist es natürlich ein Kreislauf. Ja, dann fühle ich mich schwach. So, wenn ich mich schwach fühle, bewege ich mich weniger, weil ich Angst habe, dass ich hinfalle. So, und dann ist es halt ein Kreislauf, aus dem man ganz schlecht wieder rauskommt. Ja. Und aber wie gesagt, bei der Ernährung ist eben das Problem. Wir haben sehr viele Patienten, die einen schlechten Zahnstatus haben. Auch das ist natürlich irgendwo ein Stück weit finanziell. Ja. Aber wer einen schlechten Zahnstatus hat, kann schlechter kauen. Das heißt, wir essen dann nur noch bestimmte Dinge, die weich sind. Ja, und dann ist es halt eine Spirale bis hin zu einer Mangelernährung. Und das trägt natürlich auch für die Genesung im Krankenhaus nicht bei. Hm. Ja.
Kann man das selber irgendwie merken oder Angehörige vielleicht, wenn jemand mangelernährt ist? Gibt es da so Warnsignale?
Naja, man muss tatsächlich natürlich gucken, was ist der Angehörige noch, wie viel trinkt er auch tatsächlich, ne? Du hast es ja angesprochen, dieses, dass viele Menschen wenig trinken und dann natürlich entgleisen die Blutsalze. Das ist ein häufiges Thema in der Notaufnahme. Aber körperliche Schwäche führt eben auch, also Mangelernährung führt natürlich auch zu einer körperlichen Schwäche im Endeffekt. Das sind viele Themen. Manche kriegen auch zum Beispiel geschwollene Beine, weil halt, wenn ein hoher Eiweißmangel da ist, dann lagert sich Flüssigkeit ein. Das ist dann nicht immer das Herz. Es können auch andere Gründe sein. Also man kann eben so ganz pauschal das nicht sagen. Also ich glaube, man muss tatsächlich mal so ein bisschen einen Blick drauf haben, wie ernährt sich mein Angehöriger. Und ich meine, wir messen ja jetzt hier häufig die Werte. Was wir häufig sehen, sind eben Mangel an Vitamin D, Mangel an Vitamin B12, Folsäure, Eiweiß, Gesamteiweißwerte, Albumin, das sind so Sachen, die wir sehr, sehr häufig im Mangel, als Mangel auch sehen, dann nachher, wenn man das Labor anguckt. Und Vitamin D ist ja zum Beispiel etwas, ich glaube, da haben wir wahrscheinlich auch in unserem normalen Leben Probleme, aber wenn ich nicht ausreichend an die frische Luft komme, nicht genug Sonneneinstrahlung habe, dann habe ich natürlich das Problem. Und Vitamin D-Mangel, das schlägt sich dann schon nieder in Schwäche, in allgemeiner Schwäche, reduzierter Belastbarkeit. Ja, also ich sag mal so, wie nehme ich es wahr als Außenstehender? Das ist, glaube ich, ein bisschen schwierig zu beurteilen. Man muss auch gucken, ein bisschen nach dem Körpergewicht. Ja, hat das Körpergewicht abgenommen? Wie sitzt die Kleidung? Das sind ja alles so Dinge, die dann eine Rolle spielen. Ne? Und das ist im Prinzip, ist das in der Regel kein gewollter Gewichtsverlust. Ja, und das äußere Erscheinungsbild ist leider kein Hinweis dafür, ob jemand mangelernährt ist oder nicht. Das muss man eben auch sagen. Also der mollig aussieht, kann trotzdem mangelernährt sein.
Also erfordert doch das Thema Geriatrie, wie du eigentlich schon gesagt hast und was du auch spannend dran findest, diesen ganzheitlichen Blick, dieses Thema von medizinischem Draufgucken kombiniert mit den Lebensumständen und den Möglichkeiten, die der einzelne Mensch hat. Und so ein drauf achten. Nochmal anders vielleicht, wenn ein jüngerer Patient kommt, der einfach einen Fuß gebrochen hat, sage ich mal.
Ist was völlig anderes, ja, das stimmt. Ja, und man muss ja gucken, im Krankenhaus hat sich natürlich die Patienten haben sich verändert. Ja, also wenn ich jetzt überlege, ich arbeite jetzt schon seit 30 Jahren und das ist einfach, die Patientenstruktur ist anders geworden. Ja, wir haben halt durch die Ambulantisierung der Medizin sind halt die jünger sind und die auch fitter sind, häufig im ambulanten Setting gelandet. Und die quasi nicht mehr versorgbar sind zu Hause, das sind ja häufig Versorgungsprobleme, die wir auch haben, oder eben multimorbide sind, ja, die landen dann stationär im Krankenhaus. Und das macht natürlich, es ist natürlich für die Pflege eine Herausforderung, das muss man auch klar sagen. Aber eben auch insgesamt, ja. Also das Patientenklientel ist einfach ganz anders, hat sich verändert in den letzten 30 Jahren, das muss ich schon sagen, ja.
Ja, sehr spannendes Thema und ich glaube, angesichts der demografischen Entwicklung wird dir die Arbeit nicht ausgehen, liebe Ulrike. Wir freuen uns, dass du diesen ganzheitlichen Blick hier bei unserem Klinikum auf die Geriatrie hast und danken dir ganz, ganz herzlich für das Gespräch.
Das war Deine Gesundheit. Der Podcast aus dem Klinikum Esslingen. Neue Folgen gibt's überall, wo es Podcasts gibt.